Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom Heiligabend 2007. Es ist die vierte Predigt in der Reihe Weihnachten in der Innenhuber. Das Thema lautet Gottes Geschenk, aber wie gebrauche ich es? Spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Wir haben vorhin die Weihnachtsgeschichte gehört, die uns allen, denke ich, gut vertraut ist, von den Hirten in Bethlehem und dem Kind in der Krippe. Ich habe eine Frage. Wie viele Engel kamen zu den Hirten und sagten, fürchtet euch nicht? Wie viele Engel kamen zu den Hirten und sagten, fürchtet euch nicht? War es einer? Waren es sieben, weil es der heilige Abend war und sieben eine heilige Zahl ist? Oder waren es viele, nämlich die Menge der himmlischen Heerscharen? Wie viele waren es? Viele? Einer? Einer? Genau. Also, korrekt ist die Antwort 1. Es ist nur vom Engel des Herrn die Rede. Ich gebe zu, mir war das bis dieses Jahr unklar, dass eigentlich die Menge der himmlischen Heerscharen erst ganz am Ende dieser Engelsgeschichte die Bühne betreten. Noch eine zweite Frage. Ist euch aufgefallen, welche eigentümliche Beziehung zwischen dem Beginn des Alten Testamentes und dem Beginn des Neuen Testamentes ist? Sie liegt darin, hier wie dort geht es zunächst einfach um die Geburt eines Kindes. Hier wie dort ist es eine von einem Engel verheißene Geburt. Und hier wie dort soll dieses verheißene Kind eine noch größere Verheißung erfüllen. Im Alten Testament geht es um den Isaak, den Sohn des Erzvaters Abraham und seiner Frau Sarah. Im Neuen Testament geht es um Jesus, den Sohn von Josef und Maria. Dazwischen werden uns sehr, sehr viele Engelgeschichten erzählt von Begegnungen, wo Menschen Gottesboten erlebten. Aber all diese Engelgeschichten finden in der Erzählung von den Hirten in Bethlehem ihren Zielpunkt. Und der Evangelist Lukas berichtet darüber, es waren Hirten auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Die heutige vierte Sternstunde in unserer Reihe Weihnachten in der Innenhuber steht unter dem Motto Lass dich beschenken. Es geht um Gottes Weihnachtsgeschenk für uns. Vielleicht geht es euch mit den Geschenken ähnlich wie mir kürzlich. Ich habe kürzlich ein funkelnagelneues, absolut modernes Funkthermometer geschenkt bekommen. Ein Funkthermometer. Ich habe es aufgepackt. Und dann kommt da, sage und schreibe, eine Gebrauchsanleitung mit knapp 200 Seiten raus. Ich habe sofort überlegt, wem ich es weiter verschenke. Ein tolles Geschenk, aber wie gebrauche ich es? Das ist das Thema unseres Gottesdienstes heute. Gottes Weihnachtsgeschenk für uns, aber wie gebrauche ich es? Glücklicherweise erzählt uns die Hirtengeschichte, Gott legt dem Kind in der Krippe nicht nur auf der Seite eine Gebrauchsanleitung bei, sondern Gott hat einen Boten, einen Engel geschickt, der höchstpersönlich uns zeigt, wie wir sein Geschenk brauchen können. Dieser Bote gab drei ganz einfache Ratschläge und der erste lautet, nimm Gottes Heil in Jesus an. Nimm Gottes Heil in Jesus an. Von Abraham und Sarah wird erzählt, Abraham sitzt im Schatten seines Zeltes, macht so ein Mittagspäuschen und Abraham, und dann kommt da plötzlich Besuch. Und der Abraham war ein gastfreundlicher Mensch. Und er lädt diesen Besuch ein und macht ein Mittagessen. Und beim Abschied sagt der Fremde, ich will zu dir kommen übers Jahr und dann soll deine Frau Sarah einen Sohn gebären. Da rutscht ihnen beiden die Seele oder das Herz wirklich zum Boden. Dieser Satz, der tat weh, das hat sie getroffen. Denn dieses Ehepaar hatte ein ganz heikles Thema. Sie konnten kein Kind bekommen. Und nun sagt dieser Bote Gottes zu den beiden, Gott hat eure Not gesehen. Gott wird eure Not wenden. Nehmt Gottes Heil an. Unsere Hirten in Bethlehem hatten ein anderes Problem. Sie waren arm. Hirten waren damals so verachtet wie vielleicht irgendwelche Gastarbeiter aus China heute. Wenn der Engel zuerst und allein zu diesen Hirten kommt und ihnen verkündigt, dass Gott eine Rettung gebracht hat, dann bedeutet das, in Jesus kümmert sich Gott um alle Menschen, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. In Jesus zeigt Gott, das Problem arm, reich ist mir nicht egal. Er sagt kategorisch, selig seid ihr Armen und weh euch Reiche. Natürlich proklamiert Jesus nicht einfach so die Umkehrung der sozialen Verhältnisse. Der Reiche geht nicht deshalb verloren, weil er reich ist, und der Arme kommt nicht deswegen in den Himmel, weil er arm ist. Am tragischen Schicksal eines reichen Unternehmers, eines erfolgreichen Menschen zeigt Jesus einmal, das Leben verfehlt nicht der Reiche, sondern der, der sich Schätze sammelt und ist nicht auch reich bei Gott. Meine Predigt vom dritten Advent beendete ich mit einem vierfachen Aufruf und der vierte Punkt lautete, setzt euch ein im Kampf gegen AIDS und Malaria. Setzt euch da ein, unterstützt unsere kirchlichen Initiativen im Kampf gegen AIDS und Malaria. Zwei Tage später kommt jemand und sagt, wie kommst du eigentlich auf Malaria und AIDS? Das sind doch im Grunde genommen Krankheiten, die haben wir sehr gut im Griff. Das stimmt. Wir können uns die Behandlung leisten. Aber wir müssen sehen, erstens, AIDS und Malaria breiten sich weltweit am stärksten aus. Zweitens, von den an AIDS und Malaria Erkrankten leben 95% in den Entwicklungsländern. Kein Wunder, dass wir nicht viel mitbekommen davon. Drittens, in der Altersgruppe 15 bis 49 ist AIDS weltweit die Todesursache Nummer 1. Und viertens, AIDS und Malaria in den Entwicklungsländern sind eine Folge ihrer Armut und natürlich auch Konsequenz unseres Lebensstils. Aber mach einen Strich, egal wie deine Not heute ist, egal wegen was du in der vergangenen Nacht nicht recht zur Ruhe kommen konntest, die weihnachtliche Engelgeschichte sagt, wenn du dir in deiner Not allein vorkommst, bietet dir Gott in Jesus Hilfe und Rettung an. Und sie rät dir, nimm Gottes Heil in Jesus an. Aber wie soll das gehen? Dazu zweitens, schöpfe Hoffnung in Gottes Zeichen mit Jesus. Schöpfe Hoffnung in Gottes Zeichen mit Jesus. Gehen wir nochmal zurück zu Abraham und Sarah. Wie diese fremden Gäste den wunden Punkt bei ihnen treffen, wehrt Sarah ab, nun ich alt bin, soll ich plötzlich der Liebe pflegen. Mein Herr ist auch alt. Unter dem Eindruck ihrer Not kommt ihnen die Ansage eines Kindes geradezu lächerlich vor. Doch der Bote fordert sie heraus, er bleibt dran. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Vielleicht haben sich die Hirten in Bethlehem am ersten heiligen Abend auch gefragt, ob sie nicht einmal kräftig und laut lachen sollen, als ihnen der Retter verheißen wurde in den Worten, das habt zum Zeichen, ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Windeln und Futtertrog sind nicht unbedingt das, was wir so als Zeichen einer Rettung erwarten. Wer Altgriechisch lernt und im Neuen Testament liest, stellt zwischen dem Griechisch der griechischen Philosophen und dem Griechisch in der Bibel einen ganz eigentümlichen Unterschied fest. Das Bibelgriechisch folgt einer ganz eigenen Grammatik. Für die Theologen im Mittelalter war das eine völlig klare Sache. Sie sagten, der heilige Gott hat für seine heilige Schrift, wie kann es auch anders sein, extra eine heilige Sprache erfunden. Und alles hat Beifall geklatscht. Ja, es kann gar nicht anders sein. Und dann haben im 19. Jahrhundert bei Ausgrabungen im alten Orient Bibelwissenschaftler damals Tonscherben gefunden und erkannt, die Leute früher im alten Orient haben ihre Notizen auf Tonscherben geschrieben. Aber die Sensation war, die Sprache auf diesen Tonscherben war das Griechisch des Neuen Testamentes. Und das heißt, das Besondere des Neuen Testamentes war nicht eine besonders heilige Schrift, sondern dass sie in der Alltagssprache der einfachen, der normalen Leute abgefasst war. Ich finde das bis heute ein wunderbares Gleichnis, weil sich hier zeigt, wie so ein Grundprinzip von Gottes Reden, das uns besonders an den Engelgeschichten von der Bibel nahegebracht wird. Die Boten Gottes begegnen den Menschen allesamt im Alltag. Abraham, während er Siesta macht, Mose beim Schafehüten, unsere gute Maria bei der Hausarbeit. Die Engel kamen nie auf eine übernatürliche Weise, nie auf eine wundersame Weise. Wie oft in Bibelstunden kommen wir, wenn wir die Texte lesen, an eine Stelle, dass jemand seufzt und sagt, ach, wäre ich gern in der Zeit von Abraham gewesen, da konnte man Gott so ganz direkt erleben. Aber heute haben wir es da viel schwerer. Heute liegt es daran, dass alle Welt nach an den Himmel guckt und wartet, bis da oben Gott runterkommt. Dabei sagt die Bibel, er begegnet uns in unserem Alltag, in unserer Not. Aber da erwarten wir ihn oft gar nicht. Die Firma HP gehört ja zu den weltweit größten IT-Unternehmen. Und vor drei Jahren vielleicht haben die eine Werbung gebracht und hat mich damals sofort gepackt. Nämlich, da wurde in diesem Spot ein Schuppen gezeigt, der war verschlossen und in dem Schuppen, da hat es geblitzt und gekracht und der hat gewackelt und da hat man gemerkt, da läuft was ab. Und das sollte sagen, Innovation, Kreativität, Leistungskraft sind nicht gebunden an Hightech-Labore oder an ganz gut ausgestattete Produktionsstätten. Im Gegenteil, die Unternehmensgründer machten ihre bahnbrechenden, wirklich weltverändernden Entdeckungen in einer einfachen Garage. Und HP, ihr könnt das mal auf der Internetseite recherchieren, HP gibt heute als ein Teil seiner Unternehmensphilosophie seinen Mitarbeitern weiter das Prinzip Garage. Die Bibel kennt ein Prinzip Kreuz. Das Prinzip Kreuz, für das Windeln und Futtertrog Zeichen sind. Dass Jesus im Stall geboren wurde und am Kreuz auf Golgatha starb, das ist für viele der Beweis, das war ein Spinner. Dieser Glaube ist im Grunde genommen eine Dummheit. Wer Gottes Bote war, galt schon immer als der allerverachtetste und unwerteste, so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Auch Jesu Freunde fragen sich nach dem Tod, sind wir jetzt 3 Jahre einem Scharlatan hinterhergelaufen? Doch beim Lesen über die biblischen Engelsgeschichten, über die Geschichten von Gottesboten in der Bibel, fiel es ihnen plötzlich wie Schuppen von den Augen. Fürwahr, er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesu Freunde begriffen, in dieser scheinbaren Niederlage am Kreuz verbarg sich in Wirklichkeit ein Sieg. Jesus ist Sieger als Opfer. Seither wurde das Prinzip Kreuz zu einer Hilfe, zu einer Lebenshilfe für unglaublich viele Menschen, zu einer Hoffnung. Und darum der zweite Rat unserer Weihnachtsgeschichte, unseres Weihnachtsengels: Schöpfe Hoffnung in Gottes Zeichen mit Jesus. Aber wie gewinne ich diesen Frieden, diese Heilung? Dazu ein letzter Gedanke: Glaube an einen dritten Weg. Glaube an einen dritten Weg, Gottes Friedensvision in Jesus. Als die Spanier Amerika eroberten, gingen sie vor, wie es für den Westen typisch ist, von Augustus bis zu unserem guten Bush. Hernando Cortés kam zu den Azteken, brachte ihren Führer Montezuma um, das Land gehörte ihm. Einige Zeit später kam Francisco Pizarro ins Inka-Reich, er brachte den Anführer um, nach 2 Jahren gehörte ihm das Reich. 150 Jahre schien diese Strategie voll aufzugehen. Die Spanier schienen nichts aufzuhalten. Immer weiter kamen sie nach Norden, bis sie Ende des 17. Jahrhunderts in das Gebiet des heutigen US-Bundesstaates New Mexico kamen. Dort stießen sie auf Apachen. Obgleich die Apachen, gemessen an Inkas, Azteken, aber auch zum Beispiel an Sioux, primitiv wirkten, scheiterten die Spanier an ihnen. 200 Jahre werden die Apachen erfolgreich alle Versuche, das Land in Besitz zu nehmen, von den Spaniern ab. Western-Fans kennen den Apachenführer Geronimo. Jahrzehntelang verteidigte er das Volk ganz erfolgreich gegen die Amerikaner. Vielleicht ähnlich, wie es heute die Al-Qaida tut. Ihre Geheimwaffe ist ein scheinbar kopfloses Netzwerk, wo im Grunde jeder umgebrachte Führer, jede umgebrachte Führergestalt sofort binnen weniger Momente wieder ersetzt wird. Aber keiner der beiden Wege, weder der Weg einer militärischen Staatsmacht noch der dezentrale Weg kaum verbundener Guerillagruppen oder Terrorgruppen, bringen den Frieden und das Heil, nachdem die Leute in diesen Ländern sich eigentlich sehnen. Was nun? Die Bibel sagt, Gott hat einen dritten Weg. Dieser dritte Weg beginnt mit der Segensverheißung Gottes an Abraham und Sarah, als Gott verhieß, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und wenn nun unsere Weihnachtsgeschichte mit dem Satz endet, und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens, dann soll damit gesagt sein, mit Jesus ist der gekommen, der den dritten Weg verwirklicht, nämlich Gottes Friedensvision. Unsere Bibel hat für Frieden oder für Gottes Friedensvision ein spezielles Wort. Es heißt Shalom. Shalom übersetzen wir mit Frieden. Aber Shalom ist etwas anderes, wie wenn Bush Frieden macht durch die Besetzung eines Landes oder durch eine Bombardierung. Shalom bedeutet heil sein. Gott wird abwischen alle Tränen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Schmerz, noch Leid, noch Geschrei. Und in Jesus beginnt Gott diese Friedensvision umzusetzen. Menschen, die Jesus heilte, sagt er, geh hin in Frieden. Und was Jesus damit meint ist, mach dir klar, Heilsein ist nicht nur, dass du jetzt äußerlich gesund bist. Heil meint, versöhnt zu sein, ausgesöhnt zu sein mit Gott und der Welt. Gestern habe ich einen Weihnachtsbrief bekommen von einem Schulfreund. Er schickt uns Schulkameraden jedes Jahr einen Weihnachtsbrief. Dieses Mal war ein Klassenfoto dabei und nur kurz, es ist eine E-Mail, 10 Zeilen, wo er dazu geschrieben hat. Und da schreibt er dazu: Na, wer von euch weiß noch, was er vor 30 Jahren so getrieben hat? Meine Mutter, offensichtlich hat seine Mutter ihm das Bild gegeben, meine Mutter war beim Aufräumen, sie ist jetzt schon deutlich über 80 und da bestellt man sein Haus. 2 auf dem Bild leben nicht mehr. Auch eine Möglichkeit, dieses Foto anzusehen. Unsere Zeit ist begrenzt. Immer häufiger gehen wir hinter Särgen her. Ein Mann hat gesagt, dass der klug sei, der nicht vergisst, dass er sterben muss. Wer die Dinge vom Ende her sieht, sieht sie anders. Wer um die Begrenztheit seiner Zeit weiß, der bekommt einen Sinn fürs Wesentliche. Dann waren noch 2, 3 Zeilen und die besten Wünsche für Weihnachten und fürs neue Jahr. Aber mein Freund hat recht. Mein Freund hat recht, wenn er sagt, die Möglichkeit, in Frieden zu sterben, ist ein Hauptpunkt von Gottes Friedensvision. Viele haben Angst vor dem Sterben. Viele treibt diese Frage um, was wird aus mir einmal? Die Weihnachtsgeschichten enden allesamt damit, dass der alte Kreis